Wir sind im Philipperbrief immer noch, wir sind noch gar nicht so weit gekommen und das liegt daran, dass diese Worte, die Paulus an die Philipper geschrieben hat, so faszinierend sind und auch so sehr was mit unserem Leben zu tun haben. Wir haben ja gehört, dass Paulus die Philipper ermuntert und ermutigt, Einheit zu suchen, Einigkeit zu suchen. Er redet davon, wie sehr, wie stark wir beschenkt worden sind, dass wir von Gott Ermunterung und Ermutigung bekommen haben, dass der Trost Gottes bei uns ist, dass seine Liebe bei uns ist, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, sein Erbarmen und so weiter. Und er schreibt an die Philipper, weil das so ist, können wir uns auch gegenseitig mit Liebe begegnen. Und das gilt natürlich auch für uns heute. Wir können mit Hilfe des Heiligen Geistes sogar merkwürdige Haltungen, die vielleicht sich noch in unserem Leben so befinden, überwinden. Wir können Selbstsucht ablegen und anfangen, die Geschwister höher zu achten als uns selbst. Und all diese Dinge, diese ermutigenden Dinge, schreibt er an die Philipper. Und die haben auch wir gehört, die gelten auch für uns, für unser Leben, für unser Gemeindeleben, für unser Christenleben auch. Und er sagt, das alles so, das war auch so die Gesinnung Christi, das ist das, was in Jesus drin war, was Jesus gelebt hat, was Jesus gezeigt hat. Und er sagt so, diese Gesinnung soll auch in uns sein. Und dabei merken wir, ja, das ist gar nicht so einfach. Auch darüber hatten wir ja gesprochen. Das ist gar nicht so einfach und mit menschlichen Mitteln, so mit einer heroischen Entscheidung oder so, kann man das gar nicht erreichen. Und wir schaffen das gar nicht, das umzusetzen, geschweige denn so zu sein wie Jesus aus unserer eigenen Kraft heraus oder indem wir uns irgendwie ganz doll zusammenreißen und versuchen ganz fromm zu sein und irgendwie alles ganz richtig zu machen und so. Das funktioniert nicht. Und Paulus spricht dann so darüber, dass unser Blick in all dem immer wieder auf Jesus gewandt sein muss. Dass unser Blick immer auf Jesus gerichtet sein muss. Wir haben das heute im Lobpreis gesungen. Wir haben Jesus verherrlicht. Wir haben von seinem Namen gesungen, von dem, was Jesus für uns getan hat, von dem Guten, das wir von ihm bekommen haben. Und er kommt bei dem Ganzen immer wieder darauf zurück und sagt, und wichtig ist Jesus, 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 schau auf Jesus, er ist das Zentrum. Und in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, da beschreibt Paulus die Person Jesu Christi auf eine unnachahmliche Art und Weise, in einer poetischen Form. Diese Verse, die ich euch heute vorlesen werde, sind tatsächlich im Griechischen in einer poetischen Form geschrieben, sind so eine Art Gedicht oder in Liedform. Das, in der deutschen Bibel kommt es nicht so richtig rüber, aber es ist tatsächlich so, dass es in einer poetischen Form verfasst ist. Das wird auch das Christuslied genannt, weil hier Jesus auf eine besondere Art und Weise nochmal dargestellt wird. Und mitten im Philipperbrief fügt Paulus diese Verse ein und die sind so wie so ein Monolith, die stehen denn da, die Beschreibung von Jesus. So wie so ein Diamant, der in einen Ring eingefasst ist, der so hervorsteht, wo man den Stein sieht, nicht so sehr den Ring und die Fassung, sondern wo man den Stein, den Diamanten sieht. So spricht er über Jesus hier in diesem Teil des Philipperbriefes. Und das ist so faszinierend und ich bin so begeistert darüber und ich wünsche mir, dass wir das alle einfach ergreifen, dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung darüber gibt, wer Jesus ist und wie Jesus ist und wie großartig das ist, dass wir mit diesem Jesus verbunden sein dürfen. Dass er nicht kilometerweit weg ist, sondern dass er da ist, dass er in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Und ich wünsche mir so, dass der Heilige Geist uns echt eine Offenbarung heute darüber gibt und dass ihr am Ende genauso begeistert seid darüber wie ich. Und am besten lernst du diese Verse gleich auswendig, wenn du nach Hause kommst, ja, und hast sie immer parat. Das ist so eine Substanz. Und hier in diesen wenigen Versen wird Jesus auf eine Art und Weise beschrieben, die uns, wenn wir genauer darüber nachdenken, nur staunen lässt. Wir lesen manchmal so schnell darüber hinweg, aber das hat so eine Tiefe. Hier wird die ganze Größe und Schönheit Christi beschrieben, in wenigen komprimierten Sätzen. Hier wird das ganze Gewicht dessen beschrieben, was Jesus für uns getan hat. Und hier werden auch so die Auswirkungen der Göttlichkeit Jesu beschrieben und was es bedeutet, dass er seine Göttlichkeit, sein Wesen abgelegt hat, dass er demütig geworden ist, indem er Mensch geworden ist. Das ist eine einzigartige Beschreibung unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt lese ich dir die Verse vor. Ich hoffe, du bist schon ganz gespannt. Und nimm das wirklich auf, inhaliere das und nimm das so zu dir wie ein Leckerbissen, wie etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lässt. Lies nicht einfach so drüber hinweg. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Also Paulus fängt an und sagt, diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, die soll auch in euch sein. Und dann beschreibt er Jesus. Und er sagt, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wow, was für eine Beschreibung. Das ist eine Zusammenfassung dessen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, warum er auf diese Erde gekommen ist und auch eine Beschreibung dessen, was dann sein wird, eine Beschreibung unserer Zukunft, wenn du so willst. Eine Beschreibung dessen, wie es jetzt aussieht mit Christus. Und lass uns diese Verse einfach anschauen und uns damit beschäftigen und wirklich darum beten, dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung darüber gibt. Paulus fängt an in Vers 6 und er sagt, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus, der in Gestalt Gottes war. Was bedeutet das? Wir haben manchmal so ein bestimmtes Bild von Jesus, ne? Wenn wir so denken, so an Weihnachten, ne, dann haben wir so das Baby in der Krippe und so der holde Knabe mit lockigem Haar, am besten noch mit blondem Haar oder so, ne? Oder auf alten Bildern sehen wir manchmal so Maria, wie sie da sitzt und das Jesus-Kind so ein pummeliges Baby auf dem Schoß hat und Jesus guckt so und macht noch so oder irgendwie, ne? So das ist so. Das ist so manchmal das Bild, was wir von Jesus haben, so das Christuskind, ne? Oder ja, dann sehen wir auch den Mann, der auf dem See geht, Jesus, der Wunder tut, der Brot austeilt. Wir sehen Jesus, den Rabbi im Tempel, der lehrt und der Menschen auch herausfordert und der gute Dinge tut, aber manchmal auch auf den Schlips tritt. Und dann sehen wir Jesus, den Mann der Schmerzen, der am Kreuz hing, der gelitten hat, der gestorben ist. Wir sehen die ganze Geschichte von seinem Tod und seiner Auferstehung und Pfingsten und all das und was danach kam. Und das alles sind Bilder, die legitim sind. So hat sich Jesus uns offenbart, so hat sich Jesus uns in seiner irdischen Existenz dargestellt, aber es sind eben Bilder seiner irdischen Existenz und seiner menschlichen Erscheinung. Aber das ist nicht alles. Und wenn wir über Jesus nachdenken, dürfen wir nie nur diesen einen menschlichen Teil im Kopf haben, sondern müssen darüber hinausschauen. Und davon schreibt Paulus hier. Wir sollen uns darüber im Klaren sein, dass Jesus schon vor seiner Menschwerdung existierte. Dass er nicht erst wurde, als er als Baby hier geboren wurde, sondern dass das eine Art Übergang war, eine Art Wechsel war. Und dass er schon vor seiner Menschwerdung bei Gott existierte, aber eben nicht als Mensch, Jesus, mit seiner menschlichen Seele, sondern eher so, wie Johannes ihn beschreibt. Johannes 1, die Verse 1 und 14. Am Anfang, schreibt Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier haben wir genau diesen Prozess, diesen Vorgang. Jesus war beim Vater, er war das Wort. Das kann man sich nur schwer vorstellen, was das bedeutet, wie das aussieht, aber er war da, er war bei Gott und dieses Wort wurde Fleisch und das konnten wir sehen. Das konnten wir sehen und trotzdem ist er die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Jesus war ganz und gar Gott Und er war in der Dreieinigkeit Gottes schon immer da. Und ja, natürlich auch dieses Konstrukt der Dreieinigkeit ist für uns schwer vorzustellen. Ja, ein Gott und doch drei oder drei und doch einer. Das übersteigt unser logisches Denkvermögen, aber doch ist Gott so. Doch offenbart er sich uns so und doch sehen wir ihn so. Aber klar ist, dass Jesus schon immer bei Gott war und in der Dreieinigkeit war und immer Gott war, bevor er auf die Erde gekommen ist und auch danach. Und in der Gestalt Gottes zu sein, meint eben dann nicht die äußerliche Gestalt, sondern hier ist das Wesen, die Art Gottes gemeint. Er kam wie Gott auf diese Erde mit dem Wesen Gottes. Und deswegen konnte Jesus auch sagen, im Johannesevangelium zum Beispiel, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Da gibt es keinen Unterschied. Und er war als Mensch auf dieser Erde und jeder, der ihn sah, sah gleichzeitig damit auch Gott. Und es ging eben nicht um die äußere Erscheinung, sondern um das Wesen Gottes. Und wisst ihr, ich glaube, wir werden uns wundern und wir werden begeistert sein und wir werden niederfallen vor Anbetung, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wenn wir dann im Himmel sind, wenn wir bei ihm sind, wenn wir dort ankommen, wo unser Ziel ist, und wenn wir Jesus in seiner ganzen Schönheit, in seiner Herrlichkeit sehen werden, wir werden restlos begeistert sein für den Rest aller Ewigkeit. Und das, was wir auf der Erde von Jesus gesehen haben, das ist nur so ein kleines Stück. Und selbst das ist schon großartig und herrlich. Und viele sagen, ja Mensch, wäre ich doch nur dabei gewesen, wäre ich doch da gewesen, wo Jesus auf dieser Erde war. Hey, etwas viel Besseres wartet auf uns. Und etwas viel Größeres, Großartigeres werden wir sehen. Und wir werden uns wundern, wenn wir ihn sehen und begeistert sein. Und die Jünger haben Jesus ja auch in seiner menschlichen, leiblichen Gestalt gesehen, aber dann gab es immer mal wieder auch so Gelegenheiten, wo sie so da durchgeschaut haben. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Das ist eine ganz sonderbare Begebenheit, eine ganz sonderbare Geschichte. Da geht Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg und dann steht dann da, da wird Jesus vor ihnen umgestaltet. Da kommt er so in diese Gegenwart Gottes hinein und er wird umgestaltet und dann erscheinen Mose und Elia und dann steht da, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Oh, kannst du dir das vorstellen? Hast du schon mal versucht, in die Sonne zu gucken? Kannst du, also nee, mach's nicht, aber wir brauchen eine Sonnenbrille, wenn wir draußen sind. Und dann steht hier, und Jesus wurde umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, wie das Licht. Als ob du in eine grelle LED-Beleuchtung reinguckst, wo du nicht mehr viel erkennen kannst. So erschien Jesus dort auf dem Berg der Verklärung. Und dann heißt das hier über Petrus, der wusste nicht, was er sagen sollte. Sie waren voller Furcht. Und dann fing er an, irgendwas, lass uns Hütten bauen. Oder dem fiel einfach nichts mehr ein, der war fertig. Dem fiel nichts mehr ein zu dieser Erscheinung, weil er voller Furcht war. Und die Jünger sind dort auf dem Berg nicht dem Menschen Jesus begegnet, sondern Gott. Sie sind mit dem Menschen, mit Jesus auf den Berg gegangen, aber da schien die Herrlichkeit Gottes durch Jesus durch. Und durch den menschlichen Körper von Jesus schien die Herrlichkeit Gottes, die sie gesehen haben und die sie geblendet haben und wo sie voller Furcht waren. Oder eine zweite Begebenheit oder Begegnung wurde uns von Johannes berichtet, als er die Botschaft der Offenbarung empfangen hat, ganz am Anfang in der Offenbarung des Johannes. Da ist Johannes dort und er hört hinter sich eine Stimme und da passiert etwas und dann wird von ihm gesagt, oder er sagt selber, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Ich wollte wissen, wer spricht denn da? Und als ich mich umwandte, und jetzt kommt das Bild von Jesus, als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Also ich kann jetzt nicht darauf eingehen, was das alles bedeutet, aber da sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Das war Jesus, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und mit einem goldenen Gürtel um die Brust und sein Haupt und die Haare waren weiß wie weiße Wolle. Nicht, weil er schon so alt war, sondern weil es die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte. Wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Er schaute ihn an und er sah in seine Augen, die waren wie eine Feuerflamme. Und können wir uns gar nicht vorstellen, was da in Johannes vor sich gegangen sein muss. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das war keine menschliche Stimme mehr, das war die Stimme Gottes. Und er konnte das nicht anders beschreiben als mit diesen armseligen Worten, die wir hier in der Offenbarung finden. Sein Vokabular reichte nicht mehr aus, um das zu beschreiben, was er gesehen, was er gefühlt, was er erlebt hat dort, als er Jesus begegnet ist. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Hier haben wir es wieder. Und als ich ihn sah, sagt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Kein Wunder. Das war derselbe Jesus, an dessen Brust sich Johannes lehnte, mit dem er so voller Vertrautheit und voller Innigkeit gesprochen hatte. Derselbe Jesus. Aber hier war es nicht mehr Jesus der Mensch, sondern Gott. Und wir sehen an diesen Beispielen, dass Jesus ganz und gar Gott war und ganz und gar Mensch. Und dass es da keinen Unterschied in dem Sinne oder irgendwie einen Abbruch gab. Und wenn wir Jesus sehen, dann werden wir überwältigt sein. Und ich freue mich schon darauf, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich darauf. Der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Was bedeutet das nun wieder? Andere Übersetzungen sagen, es nicht wie einen Raub festhielt. Was heißt das mit anderen Worten? Jesus hielt seine Gottgleichheit, die er ja hatte, nicht fest, wie ein Räuber seine Beute festhält. Der hat das nicht irgendwie an sich geklammert und gesagt, so egal was da kommt, ich halte das fest. Jesus nutzte seine Gottgleichheit nicht zu seinem Vorteil aus. Jesus hing nicht an seinen göttlichen Privilegien, sondern gab sie bei seiner Menschwerdung auf. Das bedeutet es. Er hielt seine Gottgleichheit nicht fest, sondern er gab sie auf. Und davon lesen wir hier weiter. Und Jesus hätte ja aufgrund seiner Göttlichkeit jedes Recht gehabt auf die Menschwerdung, auf das Erlösungswerk, auf den Tod am Kreuz, auf die Erniedrigung, die Demütigung, überhaupt die Demütigung, Mensch zu werden. Er hätte darauf verzichten können. Aber er hat nicht darauf verzichtet. Er hätte aufgrund seines Gottseins ja auch sagen können, ach, was gehen mich denn die Menschen noch an? Ja? Die haben gesündigt, die haben sich gegen mich entschieden. Was soll ich mit denen noch machen? Was soll das Ganze? Und wieso soll ich ihnen dann noch gleich werden? Wozu? Aber er tat es trotzdem. Er tat es trotzdem, und zwar aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe seiner geliebten Schöpfung gegenüber. Aus diesem Grund entschied er sich. Er hielt seine göttlichen Privilegien, sein göttliches Sein nicht fest, sondern, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Er machte sich selbst zu nichts, Vers 7 ist das. Das menschliche Sein wird hier im Vergleich zu der Göttlichkeit Jesu als nichts bezeichnet. Er machte sich selbst zu nichts und wurde wie wir. Das ist schon erstaunlich. Ja? Wir sind im Vergleich mit der Herrlichkeit Jesu, mit dem Vergleich dessen, wie Gott ist, wie nichts. Wie nichts. Und doch, ich muss manchmal so dran denken, wenn ich so in den Medien mich umschaue, in der Zeitung lese, und doch sind wir Menschen, doch treten wir Menschen sehr, sehr oft Gott gegenüber auf, in einer Art und Weise, weißt du, so, weiß ich nicht, wie Graf Koks vom Gaswerk, so, ja, meine Rechte, meine Meinung, ich will aber, Kraft meiner Wassersuppe stelle ich fest und so weiter, und dann erdreisten wir uns über das Wort Gottes und über die Dinge des Reiches Gottes irgendwas von uns zu geben und so weiter. Und ich frage mich, Mann, wer sind wir eigentlich im Vergleich mit der Herrlichkeit Gottes? Da sollten wir ganz kleine Brötchen backen und demütig sein und erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Ja, es stimmt, wir sind seine Geschöpfe. Das ist richtig, das sagt uns das Wort Gottes. Wir sind sogar in seinem Bilde erschaffen worden. Da ist ein Abglanz Gottes in unserem Leben, das stimmt. Aber wir sind eben nicht Gott. Das ist der Unterschied. Wir sind Gott ähnlich, aber wir sind nicht Gott. Und diesen Unterschied können wir auch nicht überbrücken. Ich weiß, dass wir Menschen das oft versuchen zu sein wie Gott, Dinge zu tun wie Gott, zu entscheiden wie Gott, aber es funktioniert nicht. Das sehen wir ja überall um uns herum. Es funktioniert nicht. Und Paulus sagt, dass Jesus den Menschen gleich geworden ist und dass er dadurch zu nichts, zu einem Knecht wurde. So sehr hat er sich gedemütigt aus Liebe zu uns. Und der Abstand zwischen unserem menschlichen Sein und seiner Göttlichkeit ist riesig. Und doch, und das ist die gute Botschaft und das ist das Begeisternde, und doch dürfen wir wegen dem, was Jesus für uns getan hat, weil Jesus sich gedemütigt hat, weil Jesus geworden ist wie ein Mensch, weil er wie ein Knecht geworden ist, weil er ans Kreuz gegangen ist, deswegen dürfen wir als Kinder Gottes ohne Furcht vor ihm leben. Das musst du dir mal vorstellen. Die Herrlichkeit Gottes und wir dürfen Gott nahe kommen. Wow, wow. Und wir dürfen ihm nahe sein, im Gebet mit ihm sprechen. Deswegen manchmal, wenn Leute sagen, ach, Gebet ist nicht so mein Ding. Oh Mann. Du kannst mit deinem Gott, mit dem Schöpfer Himmels und der Erden, mit dem, der das Universum aufrecht hält und in Gang hält, darfst du reden. Und wir dürfen in der Gewissheit leben, dass er uns immer mit seiner erwärmenden Liebe, mit seinem herzlichen Erbarmen, mit Vergebung begegnet. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk, das der Herr uns gegeben hat. Gott ist so gut zu uns. Und lass uns das nicht vergessen und lass uns deswegen auch eine angemessene Haltung Jesus gegenüber einnehmen, dass wir ihm die Ehre geben, ihn anbeten, ihn über alles setzen, ihn zur Priorität in unserem Leben machen und sagen, Jesus, es gibt nichts und niemanden, der größer und wichtiger und herrlicher wäre als du. So wie wir das gesungen haben. Leute, lass das nicht nur ein Liedtext sein, den wir sonntags morgens vor uns hinträllern oder so, sondern das soll unser Leben sein. Jesus, du bist größer. Jesus, du bist höher als alles andere. Er machte sich selbst zu nichts, heißt das hier. Andere Übersetzung oder man könnte das auch so übersetzen, er beraubte sich selbst. Er beraubte sich selbst. Er entblößte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Und wurde so wie wir. Manche Menschen denken, dass das heißt, solange Jesus im Himmel war, war er Gott gleich, war er Gott und dann kam er in Gestalt eines Menschen auf die Erde und hat irgendwie aufgehört, göttlich zu sein. Dann war er ja Mensch und dann ging er wieder zum Vater und ist dann wieder in den Zustand der Göttlichkeit zurückgekehrt. Nein, er war auch auf der Erde ganz Gott und ganz Mensch. Das ist schwer zu verstehen, ich gebe das zu und da brauchen wir diese Offenbarung des Heiligen Geistes. Aber er war ganz Gott und ganz Mensch und hat seine Göttlichkeit niemals aufgegeben. Kennst du diese Fernsehshow, diese Fernsehserie Undercover Boss? Hat die schon mal jemand gesehen? Das ist ganz witzig. Da geht immer ein Geschäftsführer oder ein Inhaber von irgendeiner Firma, der geht dann so als Praktikant in seine eigene Firma. Der klebt sich dann so ein Bart an oder färbt sich die Haare und dann geht er da als Praktikant und dann merkt er mal, wie das so in seiner eigenen Firma so abgeht. So dann so als Praktikant, so ey, du Flasche und beweg dich und so. Dann merkt er mal so richtig, wie das ist so. Und interessanterweise, er geht dahin und obwohl ihm der Laden gehört, demütigt er sich und wird Praktikant. Und ich habe gedacht, und so ein winziges kleines bisschen, war das auch mit Jesus so. Obwohl ihm der ganze Laden gehört, obwohl er alles gemacht hat, kommt er auf die Erde als Mensch und wird wie wir und muss sich mit dem auseinandersetzen, was uns betrifft und was wir ihm antun und entgegenschleudern. Das ist schon Demut. Und die Entscheidung, sich selbst zu nichts zu machen und den Menschen gleich zu werden, war eben auch keine Entscheidung dafür, nicht mehr Gott gleich zu sein, er blieb Gott, sondern es war die Entscheidung zu zeigen, was es wirklich bedeutet, göttlich zu sein, nämlich sich selbst zu nichts zu machen, demütig zu sein und sich selbst zu nichts zu machen. Er demütigte sich selbst willentlich und bewusst und nahm Knechtsgestalt an. Und das stellt Paulus hier als wahre göttliche Größe dar. Das ist eine wahre göttliche Qualität. Und dann geht es weiter, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das war sozusagen der allertiefste Tiefpunkt. Tiefer ging es nicht mehr. Tiefer konnte es nicht mehr sein. Diese Selbsterniedrigung und der Gehorsam, in die Pläne des Vaters zur Erlösung der Menschheit einzuwilligen, ging bis zum Äußersten, bis zum Tod am Kreuz. Und ich brauche euch das nicht zu sagen, der Tod am Kreuz war nicht nur eine extrem schmerzhafte und grausame Art zu sterben, sondern war auch die entehrendste Art der Todesstrafe, die es zum damaligen Zeitpunkt gab. Also das war sozusagen eine doppelte Bestrafung. Bei den Römern war die Kreuzigung für Sklaven, Straßenräuber, Aufrührer und Gesindel vorgesehen. Also Römer wurden in der Regel nicht gekreuzigt, sondern das war vorbehalten für das letzte Gesindel, den letzten Abschaum. Und für die Römer waren Menschen, die gekreuzigt wurden, also auch nicht nur einfach Kriminelle, sondern die waren wirklich gesellschaftlicher Abschaum. Das waren die allerletzten. Mit einem römischen Bürger hat man das nicht getan, aber mit allen anderen Untermenschen, die konnten gekreuzigt werden. Das war das eine. Und das andere für die Juden, jetzt hör genau zu, für die Juden bedeutete der Tod am Kreuz, dass diese Person von Gott verflucht war. Wir lesen das im 5. Mose, ein Aufgehängter oder Gekreuzigter ist ein Fluch Gottes. Und das alles schwang bei der Kreuzigung mit. In dem Augenblick, wo Jesus sich selbst erniedrigt hat, ans Kreuz gegangen ist, schwang all das mit, neben den Schmerzen, neben der Demütigung, neben diesem Kraftakt, den das bedeutete, schwang das bei der Kreuzigung Jesu mit. Jesus, du bist ein Niemand. Und das, obwohl er der Sohn Gottes war. Jesus, du hast kein Bürgerrecht. Und das, obwohl das Reich Gottes sein Reich ist, schon immer gewesen ist. Jesus, du bist Abschaum. Und das, obwohl er von der ganzen Schöpfung und von allen Engeln immer gesehen und verehrt wurde. Jesus, du bist nicht mehr wert als ein Sklave oder Verbrecher. Und das, obwohl er der Schöpfer aller Dinge ist. Jesus, du bist nicht nur schuldig, sondern auch von Gott verflucht. Und daran siehst du, das ist schon eigentlich eine Perversion. Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dem Gott Himmels und der Erden zu sagen, du bist von Gott verflucht. Das geht gar nicht. Wo er der geliebte Sohn des Vaters im Himmel war und obwohl er selber Gott war. Und für all das, und das muss so in unser Herz, in unsere Gedanken, muss das wirklich einsickern, für all das entschied sich Jesus bewusst, als er ans Kreuz ging. Tiefer als Jesus konnte sich niemand erniedrigen oder demütigen. Und er, Gott, wurde Mensch und starb am Kreuz und das freiwillig aus Liebe für dich und mich. Und deswegen ist unsere Erlösung, unsere Errettung so unheimlich kostbar, nicht unheimlich, so unglaublich, unwahrscheinlich, nein, das sind alles die falschen Worte, so unaussprechlich kostbar und herrlich und wertvoll. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast für Jesus, für diesen Jesus, von dem ich jetzt gesprochen habe, dann triff sie heute. Du darfst nicht hier rausgehen, ohne gesagt zu haben, Jesus, sei du mein Herr. Jesus, diesen Herrn, von dem ich gerade gehört habe, den möchte ich kennenlernen. Diese Herrlichkeit, diese Größe, die möchte ich erleben. Geh nicht hier raus und schalt nicht ab auf YouTube oder so, bevor du nicht diese Entscheidung getroffen hast. So ein einfaches Gebet zu sagen, Herr, sei du mein Herr. Jesus, komm du in mein Leben, gib mir neues Leben. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dich so gedemütigt hast. Triff diese Entscheidung heute. Du kannst nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Ich bete gerne mit dir, dass du neues Leben bekommst. Und wenn wir Jesus, den Menschen, anschauen und das, was er am Kreuz getan hat, dann erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Nämlich ein Gott, der sich aus Liebe selbst verschenkt und nichts zurückhält. Ist das nicht wunderbar? Preis dem Herrn. Und Paulus benutzt dieses Beispiel Jesu, um den Philippern zu verdeutlichen, was es bedeutet, wirklich demütig zu sein. Dann verstehen wir auch, dass es dabei um viel mehr geht, als nur nett zu deinem Bruder oder deiner Schwester zu sein oder irgendwie jemanden in der Warteschlange mal vorzulassen oder jemandem eine Tasse Kaffee mitzubringen oder 20 Euro in die Hand zu drücken oder so. Ja? Also Paulus redet hier von einer anderen inneren Haltung und Einstellung. Es geht darum, dass wir das Denken Jesu, seine Einstellung, seine Haltung übernehmen und eben daraus die entsprechenden Taten folgen. Und hierbei, und das sage ich nochmal, und das wissen wir, sind wir absolut auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Das können wir nicht aus uns selbst heraus tun. Der Heilige Geist muss das in uns hervorbringen und er tut das auch und er liebt das auch, wenn wir ihm die Erlaubnis dazu geben. Und dann wechselt Paulus die Perspektive. Bisher war ja die Rede von Jesus, von dem, was er getan hat, wie sehr er sich gedemütigt hat und dass er alles aufgegeben hat, dass er Mensch wurde. Und dann fängt Paulus an, davon zu reden, was Gott daraufhin getan hat. Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Aus diesem Grund, der Vers beginnt mit darum, das ist immer gut zu fragen, warum. Das bedeutet, weil Jesus seine Gottgleichheit nicht festgehalten hat, weil Jesus sich gedemütigt hat, weil er sich selbst erniedrigt hat, indem er Mensch wurde, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott, der Vater, ihn hoch erhoben. Das war der Grund, warum er ihm diesen Namen gegeben hat, der über jedem Namen ist. Jesus hat dieses geistliche Prinzip seinen eigenen Jüngern schon viel früher dargestellt. Im Matthäus-Evangelium beispielsweise hat er gesagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und dann hat er das selber gelebt und gezeigt, wie das ist. Er hat sich selbst erniedrigt und der Vater hat ihn erhöht. Und das galt für Jesus. Und das gilt auch für uns. Nicht in diesem Zusammenhang. Ja, das, was Jesus getan hat, konnte nur Jesus tun. Aber in allem anderen gilt das auch für uns. Und er hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und was hat das mit diesem Namen auf sich? Namen hatten in der damaligen Zeit eine besondere Bedeutung. Mit dem Namen wurden die Eigenschaften einer Person verbunden. Das beschrieb eine Person, wie sie ist, vielleicht ihren Charakter, auch ihre Berufung und so weiter. Und es gab eine geistliche Realität, die hinter dem Namen steht. Und das drückte dieser Name aus. Und so hatte zum Beispiel auch die Namensänderung von Abraham, nehmen wir ihn mal als Beispiel, eine besondere Bedeutung. Abraham, der hieß, mein Vater ist erhaben und sein Name wurde verändert in Abraham, Vater vieler Völker. Also mit dem Namen war die Verheißung verbunden und es entstand eine neue geistliche Realität. Und wenn hier steht, dass Gott Jesus den Namen verliehen hat, der über jedem Namen ist, dann heißt das, dass Jesus nicht nur irgendein Name verliehen worden ist, sondern der Name, der über allen anderen Namen steht, der eine Name wurde Jesus verliehen. Und dieser Name, der drückt aus, dass er der Höchste im ganzen Universum ist. Dass es keinen anderen Namen gibt, der genannt werden wird, der irgendwie darüber stehen würde. Er drückt diesen vollkommenen Herrschaftsanspruch Jesu aus. Und das Interessante, und da musst du mir jetzt noch einen kleinen Augenblick folgen, diese Verse 9 bis 11 mit dem Namen und so weiter, die beziehen sich auf eine Passage aus Jesaja 45, aus einer Prophetie über Jesus, da wo die Rede war von Jesus, seine prophetische Vorausschau auf Jesus. Und in Jesaja 45 wird dieser Name, von dem da die Rede ist, mit Yahweh wiedergegeben. Damit ist Gott gemeint. Die Juden schrieben JHWH aus Ehrfurcht, sie sprachen das nicht aus, deswegen nutzen sie oftmals das Wort Adonai dafür. Sie schrieben nur die Konsonanten auf, aber indem hier in Philipper 2 Bezug genommen wird auf Jesaja 45, wird ausgesagt, dass der Mensch Jesus mit Yahweh des Alten Testaments gleichgesetzt wird. Und deshalb war die Botschaft von Jesus Christus für die Juden auch so ungeheuerlich. Deswegen konnten die das gar nicht verstehen und gar nicht ergreifen. Und es war schwer für sie zu verstehen, dass Jesus eben nicht nur ein frommer Wanderprediger oder ein Rabbi war oder ein Prophet, sondern dass Jesus der Gott ist, von dem hier im Alten Testament die Rede war. Yahweh, ein Gott, ein und derselbe Gott. Jesus, Yahweh, Gott, den sie verehrten. Und deshalb war die Botschaft von Christus auch für die Römer so ungeheuerlich, ja, Nämlich, ihnen wurde gesagt, dass der wahre Gott in der Person eines gekreuzigten Juden zu finden ist und nicht in gottgleichen Menschen, wie beispielsweise dem Kaiser Augustus. Das hätte man noch irgendwie halbwegs verkraften können, aber so einer, so ein Abschaum, der am Kreuz gestorben ist, das kann nicht Gott sein. Und so war es für Juden und auch für die Römer und für andere eine ungeheuerliche Botschaft. Aber damit ist auch klar, es gibt keinen Namen, keine Person, keine Macht, egal wie sie heißt, die größer wäre als unser Herr Jesus Christus. Und ich will dir das heute Morgen sagen, egal wie der Name lautet, dem du gerade gegenüberstehst und von dem du dich bedroht fühlst, ganz egal wie der Name heißt, Müller, Meier, Schulze, dein Chef, die Gas- und Ölpreise, Krebs, irgendeine andere Krankheit, Arbeitslosigkeit, Wladimir Putin, Inflation, Corona, egal wie dieser Name heißt, egal um welchen Namen es geht, egal um welche Macht, die dahinter steht, es sich handelt, sie alle sind in letzter Konsequenz dem Namen Jesu Christi untergeordnet und untertan. Es gibt keinen Namen, der über dem Namen Jesu Christi steht. Und mit dieser Gewissheit darfst du schon heute leben. Und du musst dir keine Sorgen machen. Ich weiß, das ist manchmal so leicht gesagt, aber halte fest an dem Namen Jesu Christi. Halte fest, er liebt dich, er ist für dich, er sorgt für dich. Und wenn du seinen Namen anrufst, dann kümmert er sich um dich. Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist eine feste Burg und der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Rufe den Namen Jesu an. Er ist deine Burg, er ist dein Schutz, er ist dein Schild und du wirst von ihm beschirmt. Rufe den Namen Jesu Christi an. Sein Name steht über allen Namen und das gilt vom Anfang bis zum Ende. Das galt schon immer und das wird gelten bis in alle Ewigkeit und das gilt auch heute, egal was uns heute in unserem Leben irgendwie begegnen mag. Hiob hat bekannt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Wenn alles andere vergangen ist, wenn alles andere zu Staub zerfallen ist, wenn der Staub sich gelegt hat, wird Jesus Christus dastehen und er wird sich erheben über allem anderen. Am Ende wird das geschehen, was dann in den Versen 10 und 11 beschrieben ist. Vers 10, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wen betrifft das? Himmlische, irdische, unterirdische, das betrifft alle Engel, Dämonen, alle Mächte, alle menschlichen Mächte, egal wo sie sich aufhalten, alle Menschen, alle Toten, egal ob sie auf der Erde, unter der Erde, im Himmel sind, ganz egal wo sie sind, sie alle werden sich vor Jesus Christus beugen müssen. Übrigens, damit meint Paulus nicht, um diesem vorzubeugen, er meint damit nicht, dass am Ende der Zeit alle diese Wesen errettet sein werden. Ne? So am Ende werden sich dann vor dem Namen Jesu alle beugen, so nach dem Motto, dann werden sie alle als Herrn verkünden und alle als Herrn anerkennen. Nein, das meint er damit nicht. Er spricht hier nicht von einer Allversöhnung, sondern Paulus stellt ganz klar, damit ist gemeint, dass alle Wesen, die, sagen wir es mal so, der Anbetung fähig sind, das aber willentlich nicht tun, dass sie, also die ihre Knie jetzt nicht willentlich vor Jesus beugen, die nicht willentlich in die Herrschaft Jesu einwilligen, Jesus als Herrn bekennen, dass sie am Ende der Zeit, wenn Jesus seine vollkommene Herrschaft antritt, letztendlich dazu gezwungen sein werden, ihn anzuerkennen. Sie werden ihn sehen, sie werden seine Größe, seine Majestät, seine Macht sehen. Die Dämonen, der Teufel wissen es sowieso schon, denen braucht man das nicht mehr zu sagen. Aber sie alle werden sehen, wer Jesus ist und sie werden vor ihm niederfallen. Ob sie das jetzt wollen oder nicht, ob sie das dann wollen oder nicht, sie werden vor der Größe Gottes, vor der Herrlichkeit Gottes niederfallen und ihre Knie beugen und ihre Zunge wird bekennen, dass es gibt keinen anderen Herrn außer Jesus Christus. Und das alles geschieht Gott zur Ehre. Das alles wird Gott dem Vater die Ehre geben. Und hier gibt es auch keine Konkurrenz um die Ehre, Jesus oder der Vater oder der Heilige Geist. Darin wird ja nochmal mehr deutlich, dass Gott einer ist und dass Jesus und der Vater eins sind. Und all das wird am Ende der Zeit geschehen. Und ich will nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Und dieser Jesus, von dem wir jetzt gehört haben, ist dein Herr. Dieser Jesus, der herrliche Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, dieser Jesus wohnt durch den Heiligen Geist schon jetzt in dir. Das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Kolosser 1 sagt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist Herrlichkeit, die in uns wohnt. Jesus hat Wohnung genommen durch seinen Geist und wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Und da scheint etwas durch von der Größe Gottes und das scheint und färbt ab auf unser Leben. Und wir können das wieder spiegeln und abstrahlen, dass auch andere Menschen das sehen, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Weißt du, der Mond fühlt sich auch nicht, als ob er besonders hell scheinen würde, aber er wird von der Sonne beschienen, ganz einfach, ob er will oder nicht. Und so ist es mit uns auch. Und der ist da. In jedem Gläubigen, der Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat. Und dieser großartige, erhöhte Herr wohnt auch in dir. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen.